Wesen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Just like a woman, she said, it's hard, it's just hard, it's just kind of hard to say, he said, isn't it just like a woman? Isn't it just like a woman? She said it to no. She said it to no one.
Just like a woman, genau wie eine Frau. Was ist denn eine Frau? Wie wird eine Frau definiert? Um diese Frage ist es die letzte Woche am Ethnologinnen-Treffen in Zürich gegangen. Und davon wollen wir heute in der Hälfte des Äthers erzählen. Britta und ich, Karian, sind dabei gewesen. Vom Donnerstag bis am Sonntag haben sich etwa 300 Frauen an der Uni und im Kanzleizentrum getroffen. Ethnologinnen, Studentinnen und Sonnige, die schon im Beruf stehen, sind zusammengekommen aus Deutschland, Österreich, Holland, Spanien, England und der Schweiz und haben während 4 Tagen referiert, diskutiert, gefestet und sich auch heftig gestritten. Um was ist dabei gegangen? Die Tagung ist unter dem Thema «Frauen in der Ethnologie» zur kulturellen Konstruktion von Frauenbildern gewesen. Es ist darum gegangen, herauszufinden, wie in verschiedenen Kulturen Weiblichkeit und Männlichkeit verstanden wird. Es hat sich dann aber sehr bald gezeigt, dass Frauen aus verschiedenen Städten und verschiedenen Unis sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Frauenethnologie sein kann, ja sein muss. Und viele Diskussionen sind darum gegangen, ob und wie Ethnologie als feministische Wissenschaft betrieben werden kann oder soll. Mir ist zum Thema Frauenbilder das Lied «Pin-Up» von The Siren Place in Sinn gekommen. Es geht darin um Frauenbilder im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Nämlich um Pin-up-Fotos, die an die Wand gemacht werden und keine reale Frau, sondern ein männliches Wunschbild darstellen.
With a pin up on the wall, nobody can call your manhood into question. The model on page 3 puts your masculinity, she's your heterosexual protection. You don't have to show affection, no need to make connection. She's a centerfold, so till she's old section.
Was ist denn überhaupt Frauenethnologie und wie hat sie angefangen? Am Freitagmorgen hat sich Jutta Laut in ihrem Referat mit dieser Frage befasst. Zwar ist die Ethnologie früher als andere Wissenschaften den Frauen offen gestanden, aber auch da sind die Forschungsergebnisse durch männliche Sichtweisen verzerrt gewesen. Ganze Gesellschaftstheorien hat man entwickelt, die sich nur auf Gedanken und Verhalten von einer männlichen politischen Elite in einer Kultur aufgebaut haben. In den 60er Jahren dann hat sich die Frauenbewegung auch in der ethnologischen Forschung angefangen durchzusetzen. Feldforschungen, die Ethnologinnen dann durchgeführt haben sich auf den Erfahrungsbereich von Frauen in fremden Kulturen konzentriert. Sie haben Initiationsritual für Mädchen beschrieben, Geburtsritual, Tauschzeremonien zwischen Frauen und geheime Frauenverbände. Die Hauptfrage, von der die Forscherinnen sich leiten lassen, ist, wie ist es in einer bestimmten Kultur als Frau zu leben? Später, am Anfang der 70er Jahre, haben sich die Ethnologinnen auch in ihrer eigenen Kultur mit der männlichen Herrschaft auseinandergesetzt. Und viele von ihnen haben sich dann auch in der Frauenbewegung engagiert. Sie haben dann in ihren Feldforschungen die Frage nach der Macht gestellt. Dabei sind sie davon ausgegangen, dass männliche Dominanz ein universelles Phänomen ist. Das heisst, dass man es in allen Gesellschaften und Kulturen antrifft. Sie haben also gefragt, wie werden Frauen in einer bestimmten Gesellschaft unterdrückt. Als Gegenreaktion haben andere Frauen versucht, die Macht der Frauen aufzuzeigen. Die indirekte, informelle Macht, die bekannten Listen der Ohnmacht. MarxistInnen haben dem entgegengehalten, dass klassenlose Jäger- und Sammlerinnengesellschaften egalitär sind und dass jegliche Form von männlicher Vorherrschaft erst als Erfolg von Kolonialismus auftaucht ist.
Dazu spielen wir von James Brown «It's a man's, man's world». Er hat allerdings noch den Zusatz «But it's nothing without a woman or a girl». Langsam sind sich die Frauen bewusst worden, wie stark sie selber in ihrem ethnologischen Beobachten und Erleben von ihrem eigenen kulturellen Hintergrund geprägt worden sind und anfällig für Ethno- und Eurozentrismus. Scheinbar selbstverständliche Kategorien, die aus einer europäischen Realität in andere Kulturen projiziert worden sind, müssen neu hinterfragt werden. Zum Beispiel die Zweiteilung vom Raum in privat häuslich, im Sinne von ausgeschlossen isoliert als zur Frau gehörig, im Gegensatz zu öffentlich, außerhäuslich, politisch, wo man einem Mann zugeordnet hat. Diese Zweiteilung mag vielleicht für die Industrieländer richtig sein, aber für andere Kulturen kann man sie nicht einfach universell übertragen. Ein weiteres Beispiel ist das in unserer Gesellschaft als gegensätzlich empfundene Begriffspaar Natur und Kultur, wobei die Frau der Natur zugeordnet wird und der Mann der Kultur. Das setzt voraus, dass es erstens eine Trennung gibt zwischen Natur und Kultur und dass bei dieser Trennung die Geschlechter dem zugeordnet werden. In dem Fall die Frau der Natur und der Mann der Kultur. So lässt sich das nicht auf andere Gesellschaften übertragen. Zwar trifft man überall eine Unterscheidung im Bereich, doch verläuft die Grenze nicht immer klar und eindeutig. Und die Bereiche sind nicht unbedingt Gegensätze. Ja, gewisse Ethnologinnen stellen sogar den scheinbar unverrückbaren Gegensatz Mann-Frau in Frage, aufgrund ihrer Erfahrungen in anderen Kulturen. Sie versuchen jetzt, das Geschlecht doppelt zu definieren. Einmal biologisch und das andere Mal kulturell. Sie gehen davon aus, dass kein biologischer Sachverhalt irgendeine direkte soziale Bedeutung hat. Das ist sehr wichtig. Es fällt uns aber auch sehr schwer, nicht immer in zweipolige Gegensatzpaare zu denken. Weil unser ganzes westliches Denken von solchen Gegensätzen bestimmt wird. Die sind eben meistens auch wertend unterscheidend. Also die Kultur wird Natur übergeordnet. Der öffentliche Bereich wird mehr Bedeutung zugemessen und so auch dem Mann. Wie sollen wir uns das vorstellen, dass sogar Begriffe Mann und Frau in gewissen Gesellschaften kein feststehender Gegensatz sind?
Für uns ist es ja vom ersten Tag an klar und sogar schon vor der Geburt wird gefragt, gibt es ein Mädchen oder gibt es einen Bub? Und ein Mensch bleibt dann auch bis zu seinem Tod eine Frau oder ein Mann. In anderen Gesellschaften werden die Kinder bei der Geburt noch nicht nach Geschlecht unterschieden. Sie gehören zum wilden, zum ungezähmten Teil, bis sie die Sprache gelernt haben oder bis sie die Pubertät eintreten. Und erst dann werden sie als Mann oder Frau initiiert mit dem Ritual. Das heisst, sie werden im Bereich vom Gezähmten oder man kann sagen vom Kulturellen aufgenommen. Noch ein anderes Beispiel. Es gibt Gesellschaften, wo die alten Leute nicht mehr nach ihrem biologischen Geschlecht unterscheiden, wenn ihre fruchtbare Zeit vorbei ist. Dann gehören sie wegen ihrem Alter zu denen, die öffentliche Ämter ausüben oder zu denen, die mit den Schatten Kontakt haben. Noch ein Beispiel ist eine Gesellschaft, wo zum Beispiel eine kinderlose Frau kann heiraten mit einer Witwe, die Kind hat. Dort gibt es zwar Bezeichnungen für weiblich, männlich, es gibt Ausdrücke, zum sagen, wie eine Frau, wie ein Mann, aber diese Ausdrücke beziehen sich nicht unbedingt auf das biologische Geschlecht einer Person. Ein Mann, der zum Beispiel keine Lust hat zum Jagen, ist wie eine Frau, ohne dass mit dieser Bezeichnung eine Entwertung oder ein negatives Urteil verbunden wäre. Darum ist es also wichtig zu unterscheiden zwischen einem biologischen Geschlecht, das für sich allein keinerlei soziale oder kulturelle Bedeutung hat, und einem kulturellen Geschlecht, das von der Gesellschaft definiert wird zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, das sich aber auch im Laufe des Lebens ändern kann. Heute ist es in der Ethnologie der Geschlechterbeziehungen wichtig, alle sozialen Beziehungen anzuschauen. Zum Beispiel alle Beziehungen, die eine Frau in einer Gesellschaft hat. Ihre Beziehungen zu anderen Frauen, alten Frauen, jungen Frauen, ihre Beziehungen zu Kind, zu ihren Geschwistern und ihre Beziehungen auch zu Männern, zu alten Männern, gleichaltrigen Männern. Wir müssen so probieren, von westlichen Denkweisen in starren Gegensatzpaar wegzukommen, wenn wir wollen, unvoreingenommen an eine fremde Kultur herangehen. Zum Schluss möchte ich Jutta Laut noch mit einem Ausschnitt aus ihrem Referat selber zu Wort kommen.
Was im Englischen getrennt wird oder was im Englischen mit dem Begriff Sex ausgedrückt wird, ist die biologische Dimension von Geschlecht. Und im Englischen wird unterschieden Gender als kulturelle oder soziale Dimension von Geschlecht. Die Grundannahme in diesem Begriff ist die, dass Mannsein oder Frausein eben nicht nur biologisch determiniert ist. Es ist eine Kritik oder eine implizite Kritik an biologistischen Definitionen von Mannsein und Frausein. Mit diesem Ansatz der kulturellen Konstruktion wird Geschlecht nicht mehr als natürlich oder naturwüchsig definiert, sondern als sozial konstruiert gesehen, als durch die Gesellschaft gedeutete Kategorie gesehen. Die Frauenbilder innerhalb einer Kultur haben eben meist keine direkte Zuordnung, keinen direkten Bezug auf die natürlichen Eigenschaften, also keinen monokausalen Bezug auf die sogenannten natürlichen Eigenschaften der Frau. Sogar der scheinbar eindeutige kleine Unterschied bildet nur eine mehrdeutige Grundlage für das in der Kultur geltende Bild weiblicher Geschlechtsidentität. Frauenbilder basieren eben nicht auf der Natur der Frau, das war ja auch der Punkt von Carol McCormick gestern, sondern sie sind gesellschaftliche Produkte. Sie sind ein Resultat sozialer und ökonomischer Bedingungen und historischer Umstände. Es hat nichts mit der Natur der Frau zu tun, wenn zum Beispiel in unserer Gesellschaft Frauen als schwach abgestempelt werden oder aber wenn in afrikanischen Gesellschaften Frauen 90% der harten Feldarbeit anmachen, weil das dort als weibliche Arbeit angesehen wird. Sondern die Haltungen, diese Haltungen, die an die Frauen herangetragen werden, also dass sie entweder als schwach sind oder als fähig sind für die Feldarbeit, diese Haltung an der Gesellschaft gegenüber den Frauen sind kulturelle Konstrukte. Jede Kultur geht eben mit dem biologischen Frausein auf ihre eigene Art und Weise um. Kultur überlagert die Weiblichkeit und das Frausein mit spezifischen Bedeutungen und Interpretationen. Der Ansatz der kulturellen Konstruktion von Weiblichkeit versucht nicht mehr, die Stellung der Frau auf einen einzigen Faktor zurückzuführen, also wie das die Ansätze der 60er Jahre zum Teil noch versucht haben, sondern er betrachtet die Gesamtheit der Relationen, in denen die Frau steht. Er untersucht die Gesamtheit der Beziehungen, die Frauen eingehen, die Beziehungen zur Arbeit, die Beziehungen zur Macht, die Beziehungen zur ideologischen Struktur, also zur Religion, aber auch die Beziehungen zu Männern. Denn zu diesem Netz, in dem die Frau steht, gehören auch die Beziehungen zu Männern, die genauso wichtig sind wie alle anderen. Der Ansatz der Sex-Gender-Systems geht damit von einer ganz konkreten Frage aus: Wie sind Mann-Frau-Beziehungen, also wie sehen die aus und wodurch werden sie beeinflusst? Und er zeigt dann, dass sie durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, durch Ökonomie, Sozialstruktur, Ideologie. Das heißt, durch das gesamte Umfeld der Kultur.
Soweit die Jutta Laut. Wir spielen jetzt von der Laurie Anderson Smoke Rings. Sie bringt in dem Stück eine sehr eigenwillige Beschreibung von männlich oder eben macho. Sie braucht Gegensatzpaare wie Ananas oder Messer, Schulbus oder Glühbirne, Stegen oder Rauchring.
Stand by. You're on the air. Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿Qué es más macho? ¿Pineapple or nuts?
Well, let's see. My guess is that pineapple is more macho than a nut.
Sí, correcto. Pineapple es más macho que nut. La segunda pregunta: ¿Qué es más macho? Light bulb or school bus?
Light bulb.
No, lo siento, school bus es más macho que light bulb. Gracias, and we'll be back in un momento.
Well, I had a dream, and in it I went to a little town, and all the girls in town were named
Betty.
And they were singing.
I desire Sitting in a chair, and he's blowing perfect smoke up into the air, and he sings work, makes a staircase for you to descend so rare.
Once again.
Natürlich hat es an dieser Tagung nicht nur theoretische Referate gegeben. Am Freitag und am Samstagnachmittag haben sich die Frauen müssen entscheiden zwischen 5 Workshops, die auch mit gleichzeitig gelaufen sind, zu den verschiedensten Themen. Ethnologinnen haben aus ihren Feldforschungen erzählt, Studentinnengruppen haben ihre Themen und ihre Arbeiten vorgestellt. Ich habe ein paar Frauen nach ihren Eindrücken aus den Workshops gefragt. Um was ist es gegangen in dem Workshop, den du besucht hast?
Also es ist so, eben um grundsätzlich verschiedene Positionen gegangen, was jetzt feministische Wissenschaft oder Frauenethnologie soll sein oder nicht.
Von wem war denn der Geleiter gewesen?
Das sind eben eine Gruppe von diesen Tübinger Frauen sind gekommen, oder? Und die sind anscheinend ziemlich enttäuscht von dieser Tagung und finden, da werde gar keine feministische Wissenschaft betrieben. Und wir haben dann versucht herauszufinden, ja, was heisst denn das überhaupt?
Ja, also gestern war ich in 2 Workshops, so wie sie im Programm angeboten wurden.
Und worum ging es da?
Das eine war über diese italienische Piazza, hat die Frau erzählt, wie das Kommunalleben praktisch, also halb privat, halb öffentlich auf der Piazza abläuft. Und dann eben von dem Standpunkt, dass sie die Frauenkommunikation auch daran ablesen wollte. Und vor allen Dingen sich selbst als Frau auch eingebracht hat.
Fandest du das als Thema spannend oder passend hier?
Spannend fand ich dabei, dass sie sehr viel von sich erzählt hat, von ihrer Konfliktsituation überhaupt mit der Fremdheit umzugehen, dass sie in dem Dorf lebt, mit den verschiedenen Leuten Beziehungen aufbauen musste und wie die Beziehungen dann gelaufen sind, wie sie versucht, Distanz zu finden oder eben Privatsphäre für sich auch wieder zurückzugewinnen. Sie hat sehr viel von sich gebracht. Und es ist also gerade, wenn es um Ethnologinnen geht, eben auch sehr wichtig, über so Feldforschungssituationen sich auseinanderzusetzen.
Und was war der andere Workshop?
Der zweite, der ging um Geburt aus Vorgeschichte. Ja, ich weiß nicht genau, wie der Titel hieß. Es sollte wohl Geburt in kultureller Sicht. Jedenfalls hatte ich mir das so vorgestellt. Und es war auch ganz interessant. Die Frau hat als ziemlich viel Dias gezeigt und hatte wohl auch über Geburt eine ziemliche Ahnung. Hat sich aber dann als Feministin bezeichnet, was ich überhaupt nicht so gefunden habe. Es ging also eigentlich nachher nur noch um Geburtspraktiken und mich hat sehr die Sprache dieser Frau gestört, die doch irgendwie sehr männerorientiert gewesen ist und auch irgendwo sehr ethnozentristisch war. Und also dieser Workshop hat mir sehr gut gefallen, weil endlich mal keine Ergebnisse vorgetragen wurden von irgendwann einer bestimmten Forschung, die eine Frau gemacht hat.
Moment, kannst du noch schnell sagen, worum es ging? Ja. Mirna wusste das nicht mehr genau.
Ja, ich glaube, das Thema war eigentlich männliche Sichtweisen entlarven. Wir hatten aber dann uns darauf geeinigt, die hatten nämlich an den letzten Tag schon sich zusammengesetzt und hatten da was erarbeitet und da wollten wir jetzt weitermachen. Im Prinzip ging es jetzt um ja, Kritik an diesem gesamten Treffen und neue Perspektiven zu entwickeln, wie man solche Treffen weiterhin machen kann. Und das hat mir eben sehr gut gefallen, dass man gemeinsam etwas erarbeitet hat und nicht ja, sich nicht Ergebnisse nur vorgestellt bekommen hat, zu denen man eigentlich dann nur noch irgendwie fragen konnte. Ne?
Und das war der Fall in den anderen Workshops?
Ja. Ja. Also das, was ich mir auch vorgestellt hatte für so ein Treffen, ne, dass wir hinkommen können und dass sehr viel geredet wird, also von unserer Seite auch sehr viel eingebracht werden kann und das so zum Wissenschaftsverständnis, also zu unserer Situation an der Universität und wie wir damit umgehen können, dass dazu auch sehr viel neue Ansätze kommen für mich und man darüber diskutieren kann. Und das war praktisch heute der erste und der einzige, wo das eingelöst wurde, wo wir auch wirklich uns einbringen konnten und über Themen geredet haben, die jetzt uns direkt angingen, eben zur Tagung dann auch.
Es ist sehr wichtig, dass wir dann auch darauf gekommen sind, dass es auch an uns liegt. Wir hätten ja auch eine eigene Initiative entwickeln können, Workshops selber vorstellen, uns also auch in diese Organisation mit einbringen. Das ist auch ein Kritikpunkt an uns, nicht nur an dieser Vorbereitungsgruppe.
Ja, ich bin heute hier gewesen, und zwar bei der Heike Behrendt. Sie hat über Tugend erzählt. Das ist ein Stamm im Nordwesten von Kenia, wo sie 2 Jahre gelebt hat.
Wie ist es eben in deinem Workshop gelaufen?
Also sie hat vor allem erzählt, wie das bei der Tugend soziale Personen gemacht werden. Also wie dass die Sozialperson Mann und Frau zustande kommt. Es ist so bei der Tugend, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann nachher sagt die Mutter, das ist mein Aff. Also das Kind wird als Aff konzipiert. Ein Kind, das kommt aus der Wildnis und ist zuerst eigentlich ein wildes Tier. Und es wird erst im Verlauf vom Leben, also wenn es verschiedene Rituale hinter sich gebracht hat, wird es zu einem vollwertigen sozialen Menschen, zu einem Erwachsenen. Und die Kinder sind vor der Initiation und die Initiation findet so zwischen 20 und 30 statt, werden sie als Kind bezeichnet und sind eigentlich bisexuell.
Hast du auch an einem Workshop mal teilgenommen?
Ja, an zwei im Ganzen. An einem über Frauen als Mütter in Senegal und Neuguinea und heute an dem von der Diana Bonlan.
Und wer hat den über die Mütter geleitet?
Das war Florence Weiss und Lilo Rost, heisst sie, glaube ich. Lilo hat zuerst erzählt über die Frauen, die Mütter in Senegal. Und nachher hat es eigentlich eine relativ intensive Diskussion gegeben, wobei Lilo selber offenbar Mutter ist und sehr viele Mütter auch in dem Workshop waren und die Diskussion dann schnell auf Schweizer Mütter gekommen ist. Was eigentlich noch eine gute Sache war, aber die Interessen sind dann Teil gewesen. Ein paar Frauen wollten mehr wissen über die afrikanischen Mütter und die anderen mehr über hier. Und dann ist beides so andiskutiert worden. Und ich bin eigentlich nicht so zufrieden gewesen am Schluss. Ich habe es jetzt aber heute mit ein paar Frauen, die ich zufällig wieder getroffen habe, vom Workshop noch mal weiter diskutiert. Und das habe ich jetzt eigentlich noch gut gefunden, dass es die Möglichkeit gibt, am zweiten Tag noch mehr über das zu diskutieren. Und ich habe jetzt nachträglich gefunden, es wäre eine Möglichkeit gewesen, in diesem Workshop zu sagen, okay, wir bleiben noch zusammen sitzen und diskutieren weiter über Schweizer Mütter, wenn es gerade schon so viele herum hat, die sich über das Gedanken gemacht haben.
Uta, hast du dich gestern oder heute auch an einem der Workshops beteiligt?
Ja, gestern an dem von der Marva Carra aus Hannover, die über ihre Feldforschung in Italien berichtet, die Piazza.
Und dann warst du ja auch noch an einem Workshop von einer Frau aus Leiden, aus Holland.
Ja, das war die Marie Boswold, die von dem Institut für Ethnologie zwar kommt, aber die innerhalb von diesem Institut eben Teil von einem Zentrum ist, was sie gegründet haben in Leiden, was ich vorher nicht kannte. Ich habe mich nur so dafür interessiert und hat sehr anschaulich erzählt von der Frauen-Action-Anthropology, die sie in Leiden betreiben. Das heißt, den Anspruch, die Frauen dort haben den Anspruch, dass sie haben einerseits den Anspruch, sie wollen etwas für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Frauen in der dritten Welt tun und für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Aber das darf nur geschehen, wenn die Frauen in der dritten Welt diese Bedürfnisse auch äußern. Das heißt, sie wollen also in der Theorie, im Ideal, nichts hereintragen in die Gesellschaften der dritten Welt, der sogenannten dritten Welt, sondern wollen bestehende Frauengruppen und Organisationen einfach fragen, ihnen anbieten, dass es Geld gibt und wenn sie das bekommen könnten, fragen, was sie wohl gerne verändert hätten. Mhm. Natürlich ist das nur ein Ideal und in der Praxis tragen sie schon Dinge herein.
Nach den Live-Eindrücken von den Tagen hören wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ein Lösungsvorschlag zum Männerproblem von der Doremi, Man Overboard.
Crawling on his feet. Now there's warnings moving clockwise, and
Wie bringen wir Feminismus und ethnologische Frauenforschung zusammen? Das ist eine Frage, die an den Tagen immer wieder auftaucht ist. Die Olivia Harris hat sich mit ihrem Referat genau mit dem Problem befasst. Wir persönlich haben ihr Referat sehr wichtig gefunden. Sie ist zuerst darauf eingegangen, inwiefern Feminismus und Ethnologie gemeinsame Anliegen haben. Hören wir sie doch selber.
It seems to me that it's a good question to ask in a meeting like this, how far feminism and anthropology are compatible. And I'll start by saying that in some ways I think they're very compatible, and I know for myself it was as a feminist that I decided to do anthropological research, and I found them a lot of sympathy between the two positions. I think perhaps at a fundamental level, the similarity between feminism and anthropology is that both positions wish to speak for those who cannot speak for themselves, or to assert the right of those whose voices have been silenced to speak, to assert the value of the experience of the lives of those who do not fit within the dominant paradigms of a particular society, a particular structure. And this, of course, is an experience felt to one degree or another by all women, however privileged they are in other ways, and is an experience felt by the kinds of social groups that anthropologists are drawn to study. So I think there is a connection there. In terms of the kind of ethic of both feminism and anthropology, a desire to validate, to give expression to the kinds of experiences, the kinds of ideas which are not valued in the particular society in question. And I think anthropology has this kind of interest built into its very history. It's not an accident, and it's something that has often been pointed out, that from the very beginning, some of the most distinguished figures in the history of anthropology were women, and that women have always played a very important role in anthropological theory and in anthropological research. And that is still true today, that if you compare anthropology as a profession with other professions, say within the social sciences, I think women have a very notable position within anthropology. That is not to say that the profession of anthropology does not have its very obvious forms of male bias, male dominance, and so on and so forth. But even so, the role of women within anthropology has always been a very distinguished one and recognized as such.